Scheinwerfer nicht die Mehrheit der Demonstranten sind. Gleichzeitig offenbar auch nicht die Mehrheit diejenigen darstellen, die Steine, Tomaten oder was auch immer auf den Bundeskanzler des in Freiheit und Demokratie gewählten Bundeskanzlers geworfen haben. Aber es ist so deprimierend, dass...
Jetzt geht es hier unten los. Hans-Jochen Vogel sehe ich, der in der Menge steht. Polizei kommt ihm zu Hilfe. Es wird eine ganz schwere Auseinandersetzung. Demonstranten prügeln sich untereinander. Hans-Jochen Vogel ist offenbar zu Boden gefallen. Die Polizisten versuchen, ihm aufzuhelfen. Jetzt scheint die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu sein. Heute hieß es, die Welt schaut nach Berlin. Wie stellt sich dieses Deutschland in einer extrem schwierigen Situation dar? Nämlich in einer Situation, in der Hass, in der Krawall wieder zu einem Mittel der politischen Auseinandersetzung wird. An der vordersten Front hier der Demonstranten, unmittelbar vor der Tribüne, sind offenbar autonome Gruppen aufgezogen. Mit Trillerpfeifen versuchen sie zu organisieren, den Angriff. Hans-Jochen Vogel hat sich hier in einer bravourösen Art und Weise in die Menge begeben, um sie zu beruhigen, den Dialog mit ihr zu führen. Er war ungeheuer mutig. Und er hat keinen Eindruck auf diese Leute hinterlassen. Michael Wolfsohn, und das spricht für sein Engagiertsein. Er hat hier gestanden, der geborene Israeli, und er hat geweint. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Michael Wolfsohn. Was in dieser Hilflosigkeit, in der man hier steht, weil man nicht weiß, wie man dieses Bild, was hier einzelne Gruppen bieten, retuschieren kann, damit es nicht zu einem deutschen Bild wird. Wir sind ziemlich ratlos, wir beide.
Wir sind einerseits ratlos, aber wenn ich versuche und wir beide versuchen, etwas nüchtern die Sache zu betrachten, war diese, ich muss sagen, Katastrophe fast zu befürchten. Sie ist kennzeichnend für ein politisches System, das zunehmend die Auseinandersetzung verlagert von den Institutionen weg in die Straße. Das ist auf der einen Seite positiv, wo der Bürgerprotest, wo die Bürgerbeteiligung gefragt ist, um die Menschen in einem System dazu zu bewegen, dass etwas bewegt wird. Aber wenn die eigentlich bewegenden politischen Entscheidungen auf der Straße gefällt werden und nicht in den dazu demokratisch gewählten Institutionen, haben wir eine Situation, die in erschreckender Weise an Weimar oder an andere unstabile parlamentarische Demokratien erinnern. Und ich glaube, so gut diese Demonstration gemeint gewesen ist, daran kann gar kein Zweifel bestehen.
Darf ich mal unterbrechen? Wir sehen jetzt gerade das Bild. Es ist ein schreckliches Bild. Der Bundespräsident, der sich wie kein anderer bei dieser Sache, um die es hier geht, engagiert hat, er steht hinter einem Wald von Polizeischilden.
Aber wir sollten hier hinzufügen, und genau das zeigt sich hier an dieser Demonstration, dass ein Mann wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker von der Polizei...
Gehören wir alle, die hier versammelten Frauen und Männer, Schülerinnen und Schüler, alt und jung, Arbeitnehmer, Betriebsräte und Unternehmer, Journalisten, Lehrer, Wissenschaftler, Künstler, Handwerker, Pfarrer, Politiker, Dichter, Sportler, Gläubige, Ungläubige, Ost und West, und Nord und Süd, Deutsche und Ausländer. Natürlich können wir nicht immer reibungslos zusammenleben. Dennoch gibt es etwas ganz Entscheidendes, das uns über alle Konflikte hinweg verbinden muss. Die Absage an die Gewalt und die Zusage an die Würde des Menschen. Dass wir diese Übereinstimmung täglich durchsetzen, das ist für unsere Demokratie absolut lebensnotwendig. Wir Deutschen haben es in einer langen Geschichte leidvoll erlebt, wohin das Faustrecht des Stärkeren oder die Diktatur führen. Immer ist die Humanität das Opfer. Aus dieser Erfahrung zieht unsere Verfassung die Lehre mit ihrem ersten Artikel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie steht jedem zu, unabhängig von Alter und Geschlecht, von Hautfarbe, Religion und Nationalität. Sie hängt nicht ab. Sie hängt nicht ab von Hautfarbe, Religion und Nationalität. Ob wir sie nun mit der Vernunft begründen oder als Christen sagen, der Mensch hat seine Würde als Ebenbild Gottes, wir agieren der stimmen wir überein. Die Würde ist das Fundament aller Grundrechte. Aber leben kann sie nur davon, dass jeder von uns sie als Verpflichtung versteht. Ich kann die Würde meines Nachbarn nicht von meiner eigenen trennen. Und wenn ich ihm nicht helfe, seine eigene zu schützen, dann beschädige ich auch meine. Der Schwache ist auf sie angewiesen, der sich nicht selber helfen kann. Der Fremde, der mit den Verhältnissen nicht vertraut ist. Das sind Grundregeln des menschlichen Anstandes, zu denen wir zurückfinden müssen. Grundfest unserer Zivilisation. An denen die Lebensfähigkeit unserer Demokratie hängt. Ohne sie würden wir in die Barbarei zurückfallen. Aber wir haben in unserer Geschichte neben Schrecken und Unrecht auch eine gute Überlieferung. Jahrhunderte wurden bei uns von humanem Geist beeinflusst, von großen Sozialarbeitern. Menschliche Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuen, Fremden und Notleidenden hat eine starke Tradition bei uns und sie ist unverändert lebendig. Kein anderes Land hat nach dem Zweiten Weltkrieg so viele Menschen von draußen aufgenommen wie wir. Und es sind nicht zuletzt die Millionen ausländischer Arbeitnehmer mit ihren Familien, mit denen wir friedlich zusammenleben und die den Wohlstand unseres Landes vermehren. In 2 Stunden wird es dunkel. Mit dem Einbruch der Nacht beginnt nach dem Alten Testament der neue Tag. Es ist der 9. November. Ein deutsches Schicksalsdatum. Mehrfach in unserer Geschichte wurde er zum Fanal für einen gewalttätigen Verlust unserer Freiheit, unserer überlieferten Kultur, unserer Würde. Am schrecklichsten, als die Juden beraubt, auf offener Straße gejagt und ihre Synagogen angezündet wurden. Dann kam vor 3 Jahren am 9. November der Tag der Freiheit. Deutsche hatten mit dem unerschütterlichen Mut der Gewaltlosigkeit Schwerter zu Pflugscharen gemacht. Sie boten den Unterdrückern die Stirn, aber mit Kerzen, nicht mit Gewalt. Und sie setzten sich durch. Überall in der Welt freute man sich mit dem deutschen Volk und lernte von Neuem unser Land achten. Wir dürfen es niemand erlauben, dies wieder aufs Spiel zu setzen. Und auch dies wollen wir nicht vergessen. Wir verdanken es nicht nur uns selbst oder den Moskauer Reformern, sondern auch unseren alliierten Freunden, dass wir heute hier mitten in Berlin zu einer Demonstration uns versammeln können und gegen die Störer und Schreihälse werden wir uns in der ganz überwiegenden Mehrheit miteinander durchsetzen. Jetzt müssen wir mit den neuen Herausforderungen fertig werden. Mit der Zuwanderung und dem Asyl und andererseits mit der extremistischen Gewalt. Hüten wir uns, beides einander gleichzusetzen. Die Gewalttäter reiben sich doch nur die Hände, wenn wir ihnen auch noch diesen Vorwand liefern, mit dem sie ihre jugendlichen Mitläufer ködern. In Wahrheit sind ihnen die Angriffsziele egal. Wenn sie keine Asylbewerber finden, dann suchen sie sich ganz andere Opfer. Sie vergreifen sich sogar an Behinderten, wie in Stendal geschehen. Wir haben die Pflicht zu einem humanen Umgang mit den Zuwanderern. Nach dem Ende des Kalten Krieges wollen wir keine neue Spaltung. Da die Grenzen offen sind zwischen armen und reichen Ländern, versuchen die Menschen aus den Armutsgebieten zu uns zu kommen, wie es immer war in der Geschichte. Nun haben wir noch keine brauchbaren Rechtsregeln dafür, sondern nur das Asyl. Und alles presst sich durch dieses dafür gar nicht geschaffene Asylnadelöhr. Aber das gibt uns doch nicht das Recht, diese Ausländer als Asylbetrüger zu beschimpfen, wie es so oft geschieht. Vielmehr haben wir die dringliche Pflicht, ein System zu schaffen, das die Zuwanderung steuert und begrenzt und zugleich das wahre Asyl schützt. Eine alles umfassende, rasche Gesamtlösung dürfen wir angesichts der großen Notlagen nicht erwarten. Aber mit allem Nachdruck ist zu verlangen, dass wir in der Politik die Kraft auf allen Seiten finden, nun gemeinsam den nächsten notwendigen Schritt zu tun, nach den Regeln der Verfassung und ohne die schrecklichen, schrillen Töne, die uns keinen Schritt weiterbringen, sondern am Ende nur Wasser sind auf die Mühlen der gewalttätigen Extremisten. Die Organe des Staates haben die Pflicht, das deutsche Gemeinwesen handlungsfähig zu erhalten. Sie haben die Pflicht, bedrohte jüdische Friedhöfe nicht schlechter zu beschützen als die Verfassungsorgane. Sie haben die Pflicht, die Rechtsordnung strikt anzuwenden und der haarsträubenden Verbreitung rechtsradikaler Hetzparolen und linksradikaler Schreihälse nicht länger zuzusehen. Sie haben auch die Pflicht, wo nötig, Gesetze zu verschärfen. Doch unsere Gewissen zu schärfen ist jetzt noch wichtiger. Es reicht nicht, nur auf die Politik zu warten. Wir müssen unsere Augen aufmachen, um zu sehen, wo wir selbst die Menschenwürde vor der Gewalt bewahren können. Das Zeugnis, das wir gerade gehört haben aus Quedlinburg, gibt uns ein Beispiel von Zivilcourage zum Schutz der Fremden. Im großen Wohnblock in der Stadt Rostock in Lichtenhagen haben sich deutsche Familien verpflichtet, die Vietnamesen aufzunehmen, wenn sie noch einmal in Bedrängnis sind. In Hünxe, wie auch in anderen Städten, haben sich Nachtwachen der Nachbarn zum Schutz von Heimen gebildet. Zahlreiche Schulen, oft die Schüler selber, führen Aktionswochen gegen Gewalt und gegen die kulturelle Verständigung durch. Groß ist bei alledem die Verantwortung der Medien. Mit ihrer Präsenz und ihrer Information haben sie einen tief wirkenden Einfluss. Niemand kann sie und vor allem niemand soll sie beaufsichtigen. Sie sind der eigenen Kontrolle unterworfen. Selbstbeherrschung nennt man das. Möge diese Selbstbeherrschung geübt werden. Deutschland den Deutschen, mit solchen Parolen ziehen Extremisten durch die Straßen. Was soll das heißen? Eine neue Verfassung? Nein, in unserem Artikel 1 steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Dabei bleibt es. Und käme es anders, dann wäre es um die Würde der Deutschen geschehen. Wer vorgibt, im Interesse Deutschlands zur Gewalt zu greifen, der vergreift sich am Namen unserer Nation. Deutschland ist weder Schlagwort noch Schlagstock. Deutschland ist unser Land, das uns am Herzen liegt, aber nicht den Schreihälsen. Wir haben die Trennung überwunden. Nun wollen wir keine neuen Grenzen. Wir haben in Ost und West ein Schicksal, nicht zwei. Wir haben mit Schwierigkeiten im eigenen Land zu kämpfen. Aber wir wissen, wie viele Völker es weit schwerer haben als wir. Wir haben keinen Grund und kein Recht zur Furcht. Das heutige Deutschland ist nicht die Weimarer Republik. Aber es gibt gar nichts zu beschönigen. Diese Demonstration hier ist ohne Beispiel. Sie hat ihren Sinn nur darin, uns aufzurütteln. Wozu haben wir denn durch Übung gelernt und in einer friedlichen Revolution bewiesen, Demokraten zu sein? Darum, dass jetzt jeder und jede an ihrem Platz mitarbeiten, um unsere Zivilisation vor der Gewalt zu schützen, dass wir alle zusammen für die Würde des Menschen einstehen, gegen Gewalttäter von allen Seiten, gegen die, denen es nur um ihren Krach geht und nicht um ihre Mitmenschen. Für Deutsche, für Fremde, für die Menschenwürde. Das ist unsere Verantwortung als freie Bürger.
Die Veranstaltung ist geschlossen.
Das war die Rede. des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, während er sprach und die Steine, Eier und Farbbeutel flogen, die inzwischen auch hier das Podium erreicht haben, auf dem wir stehen, hatten sich vor dem Podium drei Leute postiert. Die hatten sich exponiert. Es war Bischof Kruse von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Es war Richard Schröder, der ehemalige Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion in der alten, frei gewählten Volkskammer. Und es war der dritte, nämlich die Abgeordnete der Grünen, Antje Vollmer. Sie hatten sich hier vorne postiert, hatten sich den Scheinewürfen und den Eiern ausgesetzt. Sie hatten gezeigt, dass man wehrhaft sein kann. Und Herr Wolfsohn, Sie haben vorhin gesagt, man hätte befürchten müssen, dass die Demonstration so ausgehen würde. Klingt da nicht an, man hätte diese Demonstration lassen sollen?
Das weiß man hinterher immer besser. Ich war von vornherein, wie manch anderer, skeptisch. Ich will überhaupt keine Besserwisserei betreiben. Es war eine nobel gedachte Geste. Aber diese Demonstration ist gespenstisch gewesen. Wir dürfen doch nicht vergessen, mehr als 90% aller Bundesbürger stehen hinter diesem Bundespräsidenten, der ein Symbol der deutschen Integrität nach innen und nach außen geworden ist in seiner Amtszeit. Völlig unabhängig von Einzelkritik. Er ist hier ausgepfiffen worden von Menschen, die ihr Süppchen gekocht haben. Nicht die Mehrheit der Demonstration, aber es zeigte sich, und das war das Gespenstische für mich, dass unsere Politiker quer durch alle Parteien offenbar die gegenwärtige gesellschaftliche Situation nicht mehr steuern können, nicht einschätzen können, bis zu welcher Schwelle man gehen kann, um Politik in eine gewünschte Richtung zu steuern. Und ich muss sagen, ich stehe noch unter dem Eindruck dieses Ereignisses, das verheißt nichts Gutes. Der Bundespräsident wird ausgepfiffen, mit Steinen beschmissen, der Bundeskanzler, völlig unabhängig von der parteipolitischen Orientierung. Das ist ganz schlimm.
Jetzt gehen wir mal hinunter. Jetzt ist gerade an das Podium gegangen Eberhard Diepgen, der regierende Bürgermeister von Berlin.
Um deutlich zu machen, wir sind eine freiheitliche, eine demokratische Stadt und davon lassen wir uns von keinen Schreihälsen, von keinen Extremen abhalten. Ich danke Ihnen. Die Veranstaltung ist damit beendet.
In dem Publikum ist Robin Lautenbach postiert. Ich hoffe, dass er ein paar Stimmen einfangen kann zu dieser Kundgebung und dem, was da passiert ist.
ARD-Fernsehen, wir übertragen gerade live. Was haben Sie denn überhaupt mitbekommen jetzt von hier?
Ja, was habe ich mitbekommen? Das muss ich erst mal mit mir selber ausmachen. Also jedenfalls nichts Gutes. Und ich schäme mich, dass die ganze Sache so ausgegangen ist. Ich meine, das ist eine Gelegenheit, sich für etwas zu äußern. Und die kleine Masse kommt so zum Zuge, dass es eigentlich unmöglich ist, für die anderen sich verständlich zu machen, weil nicht die gleichen Mittel benutzt werden. Und ich weiß auch nicht, wie man das im Moment reparieren kann. Das ist eigentlich ein Problem, aber da muss ich länger nachdenken darüber. Ich kann Ihnen da jetzt nicht ad hoc so viel dazu sagen.
Man hat mir ja Pech, es war ja nur diese Ecke hier mit höchstens 200-300 Leuten, die so gestört haben.
Mir ist es nicht ganz klar. Ich bin da so aus den neuen Bundesländern, wie weit die Polizei das hätte, noch besser. Von dieser Seite keine Zugänge mehr, sondern nur Abgänge. Das ist mir, also da kenne ich die Taktiken nicht gut genug, aber also es ist für uns national und international eine ganz schlimme Sache, wenn das vor allen Dingen so weitergeht.
Was haben Sie denn mitbekommen von der Rede des Bundespräsidenten?
Etwas habe ich mitbekommen. Man kennt ja seine Meinung, die er dazu hat. Und von den Wortfetzen, die hier ankamen, war eigentlich das wieder drin, was er auch schon immer vertritt. Das habe ich mitbekommen. Für mich war interessant, wie eben so eine kleine Menge so eine Veranstaltung stören kann. Ich weiß nur nicht, wie das in der Welt ankommt. Wie also die Medien das übertragen, ob sie nun mit der Kamera jetzt auch in diesem Gewühl hier drin sind oder wir waren unterwegs auf der Demonstration. Da haben wir Leute gesehen von der Kirche und Leute, die sich mit Behinderten befassen. Das war friedlich, das war freundlich. Da war eine Verständigung auch unter unterschiedlichen Leuten zu sehen. Aber ich finde auch, die Medien, die spielen einiges so hoch, dass Deutschland so ein schlechtes Ansehen hat. Ich bin gespannt, ob Sie vielleicht heute Abend im ARD auch darüber was bringt, was wir unterwegs auf der Demonstration gesehen haben.
Ja, schildern Sie doch da noch ein bisschen mehr. Also Sie sagten, die Stimmung war ja da sehr locker, unterschiedlich.
Sie war sehr unterschiedlich. Wir haben an und für sich diese autonomen Gruppen, sagt man wohl, zu diesen dort gesehen. Aber wir haben auch gesehen, das war wohl eine Kirchengemeinschaft, die dort marschierte. Sie hatte einen Trompetenbläser mit und sie haben gesungen. Sie kannten also auch die Texte, die der Trompeter dort gespielt hat. Dann war eine Truppe dabei, die sich mit geistig Behinderten befasst. Die hatten mit Rhythmusinstrumenten, hatten die dort die Demonstration begleitet. Also das hat mir wieder Mut gegeben, dass es doch Leute gibt, die sich auch mit den Randgruppen der, beschäftigen und für die etwas tun.
Darf ich Sie auch noch kurz was fragen? Ja? Was war denn Ihr Motiv, heute hierher zu kommen?
Das Motiv, das alle haben, das gemeinsame Ziel, nämlich gegen Ausländerhass zu demonstrieren und dafür zu demonstrieren, dass eine große Mehrheit, dass Hunderttausende von jungen Leuten das, was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist im Osten, nicht mitmachen. Schade ist nur, dass das hier so schlecht organisiert war. Hier sind viel zu viele Leute. Es ist überhaupt nicht, denn der Ansturm wurde nicht bewältigt und das ist auch eine der Hauptursachen dafür, warum hier kleine Gruppen in der Weise so unangenehm auffallen und stören konnten. Ich hoffe, dass das irgendwie ausgewogen dargestellt werden kann, denn unser Eindruck ist nicht der, den Sie draußen am Fernsehschirm haben. Ich habe schon eine Rückmeldung bekommen, es muss katastrophal ausgesehen haben und der hier ist, weiß, es sind nur kleine Gruppen und die Masse, die Hunderttausende, die hier sind, demonstrieren für das gleiche Ziel.
Obwohl wir ja hier an dieser Stelle erlebt haben jetzt, dass auch kleine Gruppen sich sehr lautstark zu Wort melden können und dann vielen anderen ja auch das Verständnis nehmen für das, was gesagt wird.
Ja, leider haben diese Gruppen so vordringen können und leider ist das auch nicht sehr gut organisiert gewesen, muss man sagen. Es sind einfach zu viele Menschen gewesen, man hat nicht mit so vielen gerechnet. Man ist insgesamt dieses Riesenansturms nicht Herr geworden.
Gut, ich versuche noch mal ein bisschen hier weiterzugehen. Darf ich Sie noch mal was fragen? Können Sie mich verstehen?
Ja.
Ja, warum sind Sie heute hier?
Weil ich es einfach wichtig fand, hier aufzutauchen.
Ja.
Es ist leider schade, wie es ausgegangen ist. Also ich finde es auch schade, wie es ausgegangen ist. Und wenn man bedenkt, das war eine kleine Gruppe, die so Krawall gemacht hat. Man hätte zumindest zuhören müssen. Und ja, was soll ich dazu sagen?
Wollen Sie hier?
Noch schockierter irgendwie.
Ja, von diesem Durcheinander hier?
Ja, schon.
Wäre Ihnen eine ganz ruhige Sache mit mehr Nachdenklichkeit wohl lieber gewesen?
Ja, Nachdenklichkeit wäre mir lieber gewesen, auf jeden Fall. Und das sind jetzt natürlich wieder ausartet in so Krawallen. Es ist echt.
Leben Sie in Berlin?
Noch mehr, ja.
Leben Sie in Berlin?
Ja.
Und was ist Ihre Heimat?
Die Niederlande. Aber ich bin hier aufgewachsen in Deutschland. Und wenn man das alles sieht, oh mein Gott. Nicht mal bei so einer Demo können die Leute jetzt noch miteinander reden oder zumindest zuhören.
Haben Sie denn versucht, mit diesen Störern hier, mit diesen Autonomen zu reden? Kann man mit denen reden?
Weiß ich nicht. Ja, sicherlich, aber was soll ich jetzt denn mit denen drüber reden? Ach, ist
egal. Hat sich für Sie hier in Berlin das Klima in den letzten Monaten gewandelt?
Ja, es ist wesentlich aggressiver geworden. Es ist schlimm geworden. Manchmal hat man auch Angst, alleine auf die Straße zu gehen und alleine sich in die U-Bahn zu setzen. Und wenn man dann liest in den Zeitungen am nächsten Tag wieder zwei Tote hier, zwei aus der U-Bahn da reingestochen. Und das sind da 12-, 14-Jährige. Und da fragt man sich, wo geht das alles hin? Wo soll das hinführen? Und da will man, endlich schafft man es praktisch, dass alle sich zusammensetzen oder zusammen demonstrieren wollen und sagen, also hier ist Schluss und hier ist die Grenze. Und dann schaffen es echt 50 Leute. Ich nehme ja an, dass ihre Motive irgendwie gut waren, aber das Ziel ist verfehlt, wenn man so einen Krawall dann hier macht.
Darf ich Sie noch was fragen?
Ja.
Ja. Wie haben Sie das jetzt empfunden, diese Veranstaltung hier?
Also wir beide sind hierher gekommen, einfach um zu demonstrieren für die Ausstellung gegen diese Gewalt. Und dann sieht man hier, wie so ein paar Hanseln hier so eine ganze Veranstaltung schmeißen. Und da finde ich, da kriegt man schon irgendwie ein bisschen Angst. Ja, möchte ich dazu nicht sagen.
Sehen Sie da noch so einen Unterschied, also wenn jetzt die Skinheads auf der Straße randalieren oder wenn hier gegrölt wird? Also mir ist es manchmal so, dass die Art und Weise ja sehr ähnlich sind.
den Anspruch, die alleinige Wahrheit zu besitzen, sicherlich, aber das Kind ist wesentlich brutaler. Ich meine, ich habe noch keinen Autonomen gesehen, der irgendjemanden umgebracht hat oder so, aber das Kind ist ja unberechenbar.
Gut, das waren die ersten Reaktionen hier aus dem Publikum und damit gehe ich jetzt zurück zu Jürgen Engert.
Ja, Michael Wolfson, Sie haben vorhin gesagt, es wird ein großes Problem sein, dass die Politik sich in Deutschland verständlich machen kann. Meinten Sie das bezogen auf das Problem Ausländer, Asyl?
Jedes Problem, Herr Engert, und das hat diese Demonstration gezeigt. Es waren nicht nur diese wenigen Hanseln, von denen diese eindrucksvollen Worte des Niederländers, der hier in Berlin lebt, gesprochen hat, sondern es ist, wenn man diese Demonstration mal kurz Revue passieren lässt, ich versuche es ganz kurz, da stellte ich mir die Frage, wie kam es zu dieser Fehleinschätzung? Ist das nur eine punktuelle Fehleinschätzung? Und ich fürchte eben, es war keine punktuelle Fehleinschätzung.
Was ist die Fehleinschätzung?
Die Fehleinschätzung dessen, was man, wie man mit der Bevölkerung was machen kann. Es war eine noble, gute Absicht, die aber, wie der Berliner sagt, voll in die Hosen gegangen ist. Das heißt, dass offenbar das Ziel nicht verwirklicht werden konnte. Und das ist ganz objektiv, trotz der besten Absicht, ein miserables Ergebnis. Und das bezieht sich nicht nur auf die Ausländerpolitik. Ich fürchte, dass die Fähigkeit der politischen Klasse in Deutschland, ihre politischen Ziele in praktische Politik umzusetzen, immer schwieriger wird. Auch die Art und Weise, wie Bundespräsident von Weizsäcker gesprochen hat, war symptomatisch. Hätte er die gleiche Rede etwa im Bundestag gehalten, in einem geschlossenen Saal, sie war verzüglich. Sie war aber hier für diesen Anlass, so wie die Stimmung aufgeheizt war, völlig daneben. Die Leute haben nicht zugehört. Er hätte improvisieren müssen. Er hätte offensiv sofort diese ungeheuerlichen Provokationen.